Ein Wort in Psalm 119. Zu unserem Thema. Vers 62. Um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen der Rechte deiner Gerechtigkeit. An einer anderen Stelle lesen wir: Wachen bin ich zuvor gekommen. Den Nachtwachen bin ich zuvor gekommen. Und das ist für uns eine so wunderbare, von Gott geschenkte Gnade, dass er uns ja prophetische Blicke schenkt, bis weit über alle Nachtwachen und Mitternachtszeiten hinaus sind wir im Geiste all dem schon zuvor gekommen und dürfen zurückblicken auf alles, was jetzt dann kommt. Das ist für uns die richtige Einstellung. Nun, erstens Nachtwachen. Da haben wir vielleicht Psalm 119 noch, was habe ich noch notiert? Vers 48. Entschuldigung, das stimmt doch, danke. Das ist der längste Psalm. 148. Aha. Meine Augen sind den, das ist die Stelle gerade, schön, dass wir die noch haben. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um zu sinnen über dein Wort. Es wird uns allen so gehen, je länger, je mehr, liebe Geschwister, dass wir staunen können, wie unser Gott uns in seinem Wort reich gemacht hat. Und sein Wort öffnet, dass man manchmal fast erschrecken kann. Oder gerade noch Vers 147, der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen sogar. Und jetzt, das wunderbare Wort, nehmen wir die Nachtwachen nacheinander. Markus 13, Vers 35. So wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Und jetzt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei, drittens, viertens oder früh morgens. Wieder eine wunderbare Stelle, wo der Herr Jesus direkt sagt, es ist euch nicht gegeben zu wissen um Zeit und Stunde, ja, für sie, aber für uns, wenn wir das lesen. Ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, so, und was, wie fährt er jetzt weiter? Ob des Abends, Beginn der ersten Nachtwache, bei Sonnenuntergang, oder um Mitternacht, was für ein Sprung macht der Herr hier? Am Anfang Abend beginnt bei Sonnenuntergang. Ob am Abend, wisst ihr nicht. Oder um Mitternacht. Wie viele Nachtwachen sind da vergangen? Ja, da müssen wir zuerst einmal uns erinnern lassen, dass eine normale Nachtperiode von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang zerfällt in 4 Nachtwachen zu 3 Stunden. In 4 Nachtwachen zu 3 Stunden. Im Neuen Testament. Das Alte Testament hat 3 Nachtwachen zu 4 Stunden, eigenartig. Da ist die mittlere Nachtwache überschreitet Mitternacht, also die eigentliche Mitternachtstunde. Ja. Aber ob 3 mal 4 oder 4 mal 3, beides mal sind 12 Stunden, also 24 Stunden. Ob er kommt am Abend, Sonnenuntergang, Beginn der ersten Nachtwache, oder um Mitternacht, jetzt, die erste Nachtwache endet nachts 9 Uhr und beginnt die zweite Nachtwache und dauert bis Mitternacht. Ich wiederhole die Frage, wie viele Nachtwachen überspringt der Herr in seinem Wort? Ihr wisst es nicht. 2 Nachtwachen? Ja, und was lesen wir im Psalm 90? Nicht nur, dass vor dem Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre, sondern auch noch, eine Wache der Nacht ist vor dem Herrn 1000 Jahre, wie 1000 Jahre. Also was für einen Sprung macht der Herr Jesus da? Ihr wisst nicht. Was wissen wir jetzt? Jetzt haben wir die Antwort auf die Frage, mit der wir in Verlegenheit gebracht werden können von Spöttern. Ihr Frommen wartet immer noch, dass dieser Jesus kommen kann, in Herrlichkeit, kommen soll. Jetzt sind dann 2000 Jahre vergangen und sieht jämmerlicher aus und teuflischer aus auf unserer Erde als je. Und ihr wartet jetzt, dass dieser Jesus noch kommen soll. Seid ihr so blöd? Also so, bitte. Und was haben wir dann für Antwort? Haben wir hier eine? Wann kommt er wieder? Wann ist Gefahr, dass er wiederkommt? Am Abend ist Gefahr, ne? Ob am Abend, das ist eine Möglichkeit, sagt er. Das sind ja alles Möglichkeiten. Ne? Und wir werden staunen erleben, und zwar sehr schnell, die 4 Zeitpunkte, die Jesus genannt hat, sind alle mit einem Kommen erfüllt. Ob am Abend oder um Mitternacht. Das heißt, erst nach 2000 Jahren, nicht wahr, möglich und denkbar, dass er wiederkommt. Dieses Wort würde nicht stimmen, wenn er schon vor 1000 Jahren gekommen wäre oder vor 200, 300 Jahren oder das etwa. Seht mal. So befestigt unser Gott uns, die wir das Wort Gottes lieben, und allen glauben, was geschrieben steht. Und zusätzlich noch wissen, dass unser Gotteswort nicht nur literarisches Wort Gottes ist, sondern, ich wiederhole zum x-ten Mal, gleichzeitig die Rechnung Gottes ist in mathematischer Präzision, samt allen Varianten, die besonders im Neuen Testament vorhanden sind. Darf ein Komponist sich auch erlauben, in einer langen Melodiefolge da Varianten einzuplanen und einzusetzen? Ja, das ist doch eine Bereicherung der Sache. Und der Heilige Geist, weil er sich vorerst menschlicher, also wenn auch hebräischer und griechischer Worte bedient, hat sehr Mühe, sich dieser menschlichen Worte bedienend, nicht? Auch nur einigermaßen an die Herrlichkeit dessen heranzukommen, in unseren menschlichen Worten, um was es eigentlich geht, vor Gott. Da kommt er nicht selten, nicht aus ohne menschliche Widersprüche. Antworte den Toren nach seiner Torheit, in dem gleichen Atemzug, nächsten Vers oder im gleichen Vers, antworte den Toren nach seiner Torheit. Ja, was stimmt jetzt? Also genau der Widerspruch. Von Jakobus und Paulus, in Bezug auf die Rechtfertigungslehre, wollen wir gar nicht reden. Also. Und uns ist es geschenkt, hier nun, umso mehr zur Anbetung Gottes befähigt zu werden, je widerspruchsvoller und unmöglicher diese Schrift Gottes in den Augen der Weisen und Klugen dieser Welt ist, oder gar der Verächter. Und ob er kommt, am Abend oder um Mitternacht. Ah. Und jetzt weiter. Oder beim Hahnenschrei, das ist morgens 3 Uhr, da ist die dritte Nachtwache vorbei und die vierte, letzte beginnt. Oder frühmorgens, der Sonnenaufgang. Also bei Sonnenaufgang. Und dann 2000 Jahre, nicht? Und dann beim Hahnenschrei und zuletzt frühmorgen, Sonnenaufgang. Und jetzt durfte ich schon sagen, wir werden staunen, dass die weiteren Schriftstellen uns bezeugen, tatsächlich er kommt in jedem Fall. Die er hier, die Zeitpunkte, die er anführt und auffallen, was haben die 4 Zeitpunkte, die er nennt hier, für einen gemeinsamen Nenner? Mit dem sind wir ja in der Schule auch geplagt worden, ne? Beim Bruchrechnen. Immer bei Nachtwachenübergängen. Am Anfang, am Ende wieder Übergang zwischen dritten und vierten und Ende des vierten Nachbars. Also nicht irgendwie in der Mitte. Und da ist jetzt zu sagen, die dritte Nachtwache von Mitternacht bis zum Hahnenschrei, das ist 3 Uhr morgens in Israel, und vom Hahnenschrei bis Sonnenaufgang, Ende vierte Nachtwache, müsste es ja auch nochmal 2000 Jahre gehen. Also wunderbarerweise stimmt, da zuerst die Frage, kam Jesus noch am Abend, oder am Abend schon? Ja bitte, ist er denn nach der Auferstehung seinen Jüngern erschienen? Da begann die erste Nachtwache unserer 2000 Jahre. Das war der Abend. Ne? Da ist die Sonne untergegangen, so den ans Holz gehängt, spätestens beim Untergang der Sonne herabholen und ins Grab legen. Ne? Da ist die Sonne untergegangen. Da begann der Abend bei Sonnenuntergang. So. Erste Nachtwache läuft bis zum Jahr 1000. Es passiert weiter nicht. So. Ja. Was lesen wir dann die 40 Tage von Passa, Tod und Auferstehung? Sind 40 Tage vergangen für den Herrn Jesus? Und was war da für ihn die 40 Tage lang? Selbstverständlich. Ich darf nicht sagen, noch eine Gott wohlgefällige Erdgebundenheit, natürlich um der Schwachheit seiner Jünger und der vielen gläubigen Menschen willen von damals. Da lesen wir, erschien der Maria Magdalena und dann den Frauen und dann den Zwölfen und dann dem ungläubigen Thomas. Aber was lesen wir auch? Von den 500 Brüdern auf einmal, das sind nur herausgewählte Kostproben, weil geschrieben steht, er erschien während den 40 Tagen immer wieder überall. Also 40, das haben wir wieder die Zahl 40 schon hier. Also, und was geschah denn nach 40 Tagen? Nichts. Nach 40 Tagen war diese Art der Erscheinung immer wieder den Seinen 40 Tage lang vorbei, abgeschlossen durch seine Himmelfahrt. Ja bitte, wie ist denn bei uns? Nicht? Genau 40 Tagen, dann haben wir Himmelfahrt, das Fest der Himmelfahrt. Nicht? Und dann 10 Tage später, nach dem Gesetz, 7 Sabbate sollt ihr zählen, nicht? Nach Passa, 7 Sabbate, und dann sind das 49 Tage, und der 50. Tag ist dann das Fest der Sabbate nach dem Gesetz. Und was hat Gott aus dem Fest der Sabbate gemacht? Im Neuen Testament, Pfingsten in Jerusalem. Aha. Also, 40 Tage immer wieder erschienen. Ich habe von mir schon das Wort gehört für 40, sagt der Franzose, une quarantaine, eine 40er Periode. Und die dürfen wir am dritten Teil unseres Abends, also es geht trotzdem nicht bis Mitternacht heute Abend, dann noch näher ansehen. Erschien er immer wieder vielen. Also ist die Frage beantwortet, richtig zu beantworten. Kam er am Abend? Und wie? Immer wieder. Auf wunderbare Weise. Oder denken wir an die Jünger von Emmaus. Ne? Also ganz persönlich so, wie die Einzelnen es bedurften. wie der ungläubige Thomas es bedurfte und wie die Jünger von Emmaus es bedurften, wie die 500 Brüder auf einmal es bedurften. Wunderbar, 40 Tage lang. Und dann Himmelfahrt, es ist aus. Erschien da niemand mehr. 10 Tage lang. Und dann kommt Pfingsten. Also, ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Nicht? Ob am Abend, wissen wir es etwas. Na, warum wissen wir es? Weil wir nicht nur die Gnade haben, Pfingsten erleben zu dürfen, wie vor 2000 Jahren, sondern dass wir einfach durch die Gnade Gottes und den Glauben, den er uns geschenkt hat, diesem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes glauben, und im gleichen Moment sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Stimmt's oder habe ich recht? So. Haben wir ein bisschen mehr? Nicht nur ein bisschen. Wir haben alles. Alles. Und zwar so sehr alles, dass der Herr Jesus dem Paulus nach seiner Bekehrung, als er nach Jerusalem kam, ich erinnere wieder, um Kontakt zu versuchen mit den Zwölfen, sich vielleicht zu entschuldigen, erscheint ihm der Herr in einer Entzückung und sagt ihm: Paulus, geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich, was ich dir in Arabien, weiß wie viele Jahre lang, geoffenbart habe, nicht annehmen. Paulus versucht noch, den Herrn umzustimmen und sagt: Nein, Paulus, schnell aus Jerusalem hinaus, ich werde dich weit weg von Jerusalem zu den Nationen senden. Klarerweise. Ob er am Abend kommt, ist die Frage. Oder um Mitternacht ist da irgendwie Hoffnung im Worte Gottes, dass der Bräutigam um Mitternacht kommen könnte. Na, welche Frage? Das ist ja jedem Sonntagsschulkind bekannt. Ne? Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, den 5 Törichten und den 5 Klugen. Erst um Mitternacht ein Geschrei, der Bräutigam kommt. Ja? Jetzt wissen wir schon etwas. Also, Mitternacht ist 2000 Jahre von Golgatha und den Tagen Jesu und der Apostel ums Jahr 2000 heißt die Gottesstunde Mitternacht. Ganz klar. Haben wir den Eindruck, der Herr Jesus könnte kommen? Jetzt werden wir dann staunen. Er kommt nicht nur um Mitternacht, sondern er kommt noch in der zweiten Wache der Nacht. Aber auch ganz kurz vor Mitternacht. Ja, für wen denn? Für wen denn? Da ist die Entrückung schon drin dann. Und jetzt? Jahr 2000, Mitternacht. Genau. Prüfen wir noch zurück von Jesus, zurück bis zum Fall Adam. Wie viele Jahrtausende sind da vergangen? Wer von uns hat die neue Aufstellung von Bruder Nussbaum? Ah, das gelbe Heft mit den biblischen Jahres. Zahlen der Patriarchen. Wer hat das jetzt? Ach, gut, gut. Also, da mache ich nur schnell Propaganda. Das ist einmalig. Einmalig. Ich habe gerade von einem bekannten Bruder, der große Kirchen bediente vor etwa 400 Jahren, der hat auch eine Chronologie der Bibel damals schon gemacht, so gut er konnte. Dann habe ich geprüft, also sei es die Geburt des Noah, der Fall Adam, Geburt des Noah, Geburt Abrahams, Geburt, wer kommt noch, David oder weiß wer noch, genau die gleichen Jahrestage, die Bruder und Frau. So. Also eine Arbeit, Bruder Bodmer kennt ihr ja, den Drucker, Meister, der hat dann das in wunderbarer Weise gedruckt. Also, gut, hier zurück. Jetzt wissen wir, ums Jahr 2000 heißt die Stunde Mitternacht, gerechnet von Sonnenuntergang. Golgatha in den Tagen Jesu. Und von Jesus zurück bis zum Fall Adams, wo die Bibel erst zu rechnen beginnt, denn nur die Jahre der Hinfälligkeit, von da an, wo der Mensch sterblich geworden ist, wird gezählt. Denn wo die Elberfelder übersetzt, lehre mich zählen, der Kapitel 90 wieder, lehre mich zählen meine Tage, auf dass ich weise werde, übersetzt Luther sinngemäß, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Also nur vom Moment an, wo ein Leben ein Ende hat, hat es einen Sinn zu zählen. Ja. Sind 4000 Jahre vergangen. Vom Fall Adams, wo die Schrift zu zählen beginnt, bis auf Jesus. 4000 Jahre vergangen. Wir haben gehört, eine normale Nachtperiode von Sonnenuntergang bis Aufgang zerfällt in 4 Nachtwachen. Also vom Fall Adams bis zur Erscheinung Jesu Christi in Niedrigkeit sind 4000 Jahre vergangen. Was heißt das auf Deutsch? Die 4000 Jahre sind vor Gott eine große Nachtperiode der Menschheit. Und Mitternacht heißt dort in den Tagen Abraham. Abraham wurde erzogen als Götzendiener, Götterdiener. Denn seine Väter dienten anderen Göttern. Da war kein einziger, der nach Gott fragte, auch nicht einer. Steht irgendwo so geschrieben. Das war Mitternacht im Altertum des Alten Testamentes, zur Zeit des Alten Testamentes. Und Ahnenschrei oder Aufgang des Morgensterns, da war die Zeit David. Oder dann Noah, nachts 9 Uhr. Immer 1000 Jahre. Ganz klare Abschnitte. Ja, und jetzt müsste ja nach 4000 Jahren, war beim Fall Adams, war es da auch Abend geworden. Sie erlebten den ganzen siebten Gottestag, als Gott ruhte von seinen Werken. Und vor Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Adam wurde geschaffen am Ende des sechsten Schöpfungstages. Also, die ersten Menschen erlebten schon einmal ein tausendjähriges Friedensreich in der Gegenwart des Herrn. Und, was lesen wir? Als Gott feststellen musste, es ist nicht gut. Ja. Wegen den Überlegungen da drin von Adam. Und anstatt den Herrn zu fragen, seinen eigenen Überlegungen nachgegangen, dann sagt er, es ist nicht gut. So. Dann heißt es nach dem Fall. Und da der Tag kühl geworden war, ging der Herr durch den Garten. Adam, wo bist du? Ja, wann wird der das denn, der ein Tag kühlt? Nicht am Morgen und nicht am Mittag, sondern am Abend. Als die Sonne wieder untergegangen. Christus oder der Adam von Gott abgeschnitten. Ja. Also da begann wieder eine Abend. 4000 Jahre vergehen, also 4 Nachtwachen Gottes sind vergangen. Jetzt müsste was geschehen? Jetzt müsste die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Nach 4 Nachtwachen, nach 4000 Jahren. Ist ja auch aufgegangen. Stimmt's? Gut. Aber, also müsste jetzt kommen, nach 4 Nachtwachen, ging die Sonne auf, erschien der Messias, ja, aber wie lange hätte er herrschen sollen? Mal einen ganzen Tag mindestens. Ne? Ja. Da haben sie ihn verworfen und was geschah? Die Sonne ging wieder unter. Allzu früh. Wie geschrieben steht. Wächter, wie weit in der Nacht. Wächter, wie weit in der Nacht. Wiederholt. Also diese Stimme wendet sich an was für einen Fachmann? An Nachtwächter. Und da unser Thema jetzt heißt Nachtwachenordnung, sind wir dann an den richtigen Mann geraten, wenn wir an den Nachtwächter fragen. Wie weit in der Nacht? Der antwortet, der Morgen kommt, der Tag bricht an, aber sofort wieder umnachtungen. Das heißt, der Tag selbst kommt gar nicht. Hat der Wächter richtig gesehen? Seht, das ist unser Gotteswort. Ich wollte es nur noch zeigen, wir durften jetzt von Jesus Christus an, dem Tag der Apostel, bis zum Jahr 2010, er kam am Abend reichlich, um Mitternacht kommt er sowieso, ums Jahr 2000 herum, in großer Macht und Herrlichkeit. Und jetzt, große Verlegenheit war ich. Daher, es wäre zu schön gewesen, hat nicht sollen sein, steht beim Trompeter und Säckingen geschrieben. Was denn nicht? Es müsste es ja vom Jahr 2000, jetzt dann, nochmals 2000 Jahre gehen, bis er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, frühmorgen, der Tag dann anbrechen kann. Was haben wir hier schon gelernt? Das sind die 2 Tage der Rache Gottes, die jetzt kommen, nach Mitternacht. Und was sagt Jesus von denen? Das sind Tage der Rache, und wenn keine Zahl dabei ist, dann ist es im Hebräischen und Griechischen sind es immer nur 2. Das sind 2 Tage der Rache Gottes, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Und das sagt Jesus. Und wenn diese Tage der Rache nicht abgekürzt würden, dann würde kein Fleisch übrig bleiben, kein Material, geschweige denn noch ein Lebewesen. Kann Gott da zusehen? Unmöglich. Ja, warum? Ich frage es mal ungeschickt, stelle ich eine Frage. Herr, warum hast denn du gewollt, zuerst, dass das 2000 Jahre lang geht, diese Tage der Rache, deines Zornes. Und warum kürzest du dann einfach ab? Antwort. Diese Tage der Rache Gottes sind nicht im Herzen Gottes entstanden, sondern sind nur wieder Genehmigungen, Bewilligungen von Anträgen heiliger Engel, die Gott die die Anträge gestellt haben, das sind die gleichen heiligen Engel, die am Sinai das Gesetz angeordnet haben und Gott, soweit Gott ihre Anträge genehmigt hat, sind sie zum Beschluss und zum Ratschluss Gottes geworden. Aber hat Gott Wohlgefallen? Nein. Du hast kein Wohlgefallen weder an diesem Opfer noch an jenem Opfer noch an jener Sache noch so, denn das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und das Gesetz ist nicht aus Glauben und Gott kann kein Wohlgefallen haben, was nicht aus Glauben ist. Und so weiter, haben wir ja reichlich gelernt hier. Also, jetzt wissen wir, normalerweise ging es vom Jahr 2000 bis zum Jahr 4000. Wie viel kürzt jetzt Gott ab? Das haben wir auch schon gelernt. Je 1000 Jahre auf einmal 3,5 Jahre. Also die 2000 Jahre kürzt er ab auf 7 Jahre. Gibt es so etwas? Das ist die 70. Jahrwoche, das sind die abgekürzten Tage der Rache. Denn in der zweiten Hälfte ist am Ende, wenn die siebte Zornschale gefallen ist, ist der Zorn und der Grimm Gottes abgeschlossen, vollendet. Dann ist der zweite Tag des Zorns vorbei und der erste Tag des Zorns gegenüber den Nationen sind die ersten. 3,5 Jahre. So. Also, angenommen, Punkt Mitternacht sei Punkt Jahr 2000. Dann wäre also, wann wären dann die nächsten 2000 Jahre in ihrer abgekürzten Form auch schon abgeschlossen? Im Jahr 2007. Wäre es dann immer noch ums Jahr 2000 herum? Immer noch um Mitternacht herum? So liegen die Dinge. Und da wir so weit sind jetzt, dürfen wir fragen, oder beim Hahnenschrei, das ist morgens 3 Uhr, was ist das? Das ist in der Mitte der 7 Jahre. Wenn eine abgekürzte Nachtwache vorbei ist, dann sind wir in der Mitte der 7 Jahre. Geschieht da, kommt er da auch? Da kommt er ja, um Mose und Elia herauszuholen aus dem Tod, dass sie auferstehen und zu ihm hinauffahren können. Und da kommt er, um den männlichen Sohn abzuholen. So. Also kommt er auch da? Aha. Beim Hahnenschrei und beim Aufgang des Morgensterns. Kommt er auch früh morgens, kommt er auch am Ende der 7 Jahre, da kommt er in großer Macht und Herrlichkeit und zerstört durch den Hauch seines Mundes die ganze Satanie auf der Erde und Dämonie in der ganzen Schöpfung. Also, denn ihr 12 wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Dürfen wir jetzt ein wenig lächeln. Aber bitte nicht hochmütig, sondern innerlich staunend glückselig. Kommt er am Abend vielleicht? Das ist schon bewiesen. Kommt er um Mitternacht? Ganz sicher. Kommt auch beim Hahnenschrei? Frühmorgens sowieso. Also wie viele Advente sind da genannt? Na, wir sind doch Christen. Wie viele Advente sind denn da genannt? Vier. Haben wir auch 4 Adventssonntage? Ist das von ungefähr her? Nein. Nächste Stelle. Ja, jetzt sehen wir gerade Lukas 12, 38. Und Lukas ist ja der geliebte Arzt.
ein ganz treuer Genosse von welchem Apostel?
Paulus.
Was haben wir gesagt, Lukas? Ja. Lesen wir schon von Vers 35 an. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennen und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Dürfen wir uns solche Worte aufmerken, ohne Israel etwas zu stehlen. Gleich Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wann irgendeiner aufbrechen wird von der Hochzeit, und dann kommen wir. Zu wem sagt er das? Zu seinen Jüngern wieder. Wann irgendwer aufwachen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie im alsbald aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und hinzutreten und sie bedienen. Und jetzt kommt das Wort. Achtung. Und wird. Ah, nein. Und wenn er in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache. Jetzt sind wir wieder in Verlegenheit, aber nicht lang. Wie lange dauert die zweite Wache? Ja, bis gerade an Mitternacht heran. Also bis gerade ans Jahr 2000 heran. Ne? Bis jetzt ist er noch nicht gekommen. Also bleibt dem Herrn hier nach diesem Wort noch wie viel Jahre bleiben ihm noch übrig? Ne? Nicht mehr viel. Ja, für wen kommt er dann? Noch vor Mitternacht, kurz vor Mitternacht? Ja, für uns. Ja, und jetzt haben wir gelesen. Sagt er seinen Jüngern, seid wachen, wissen wir, wann euer Herr kommt, Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Und wenn er kommt, aufbricht von der Hochzeit, naja, aber jetzt, wenn er zu Israel kommt, dann kommt er doch als Bräutigam zu Israel und feiert Hochzeit mit Israel. Ja, und jetzt kommt er schon von einer Hochzeit. Wunderbar, wie unser Gott, Wort Gottes und unser Gott uns in seinem Wort von einer Verlegenheit in die andere am laufenden Band führt. Schreibt Paulus, das Geheimnis, das Gott geschaffen hat, zwischen Mann und Weib ist groß, ich aber beziehe es auf, dieses große Geheimnis zwischen Mann und Frau, auf Christus als Mann und seine Gemeinde als Weib. Dafür Paulus soll was leisten. Und das passt uns nicht mehr so ganz in unseren Kram des vermeintlichen Verständnisses. Hat dieser Paulus etwa noch etwas von uns gesagt, dass wir ihn direkt verwechseln könnten als Chefknecht Abrahams, Eliezer, der für den einzig gezeugten Sohn der Verheißung den Auftrag hat, für den Sohn seines Herrn Abraham eine Jungfrau zu suchen. Was schreibt denn Paulus, der Eliezer, für uns? Ich habe euch als eine reine Jungfrau einem Manne verlobt. Darf ich fragen, wann wird die Verlobung aufgelöst? Unmöglich. Ja, und wenn eine Verlobung stattgefunden hat, was ist dann auch selbstverständlich? Dass dann eine Hochzeit gefeiert wird. Aber jetzt bitte, jetzt denken wir an das überleitende Wort von 1. Korinther 12 zu 1. Korinther 13 wieder einmal. Vorher Gnadengaben, Geistesgaben und trachtet noch nach den wunderbarsten Gnaden, Geistesgaben. Und jetzt, letztes Wort. Der Herr Jesus da oben auch Hochzeit feiern? Oder soll er uns zuerst noch um Erlaubnis angehen? Ne? Liebe, ja, gell, jetzt sind wir, ich freue mich an euren verdutzten Gesichtern. Warum? Ja, da wird unsere Frömmigkeit in Frage gestellt, wenn wir die Dinge hören. Und nur entweder nur noch auskneifen können oder uns demütigen können, ja, Herr, ich kapituliere, die Dinge sind umso wunderbarer. Denn sind das Hochzeiten nach dem Fleisch oder seelisch? Oder sind das alles geistliche Herrlichkeiten, die in einer Weise vollkommen sind, wie sie auch von Gott nicht mehr übertroffen werden können? So. Also, wenn er aufbricht von der Hochzeit, wann? Kurz vor Mitternacht. Dann ist bei uns nicht mehr Mann und Weib, sondern dann ist der Mensch Gottes vollkommen. So schreibt Paulus. Dann ist der Mensch Gottes vollkommen, wieder in einer Gestalt, männlich-weiblich. Aber in einer geistlichen Gottgestalt, denn wir werden ja, unsere zukünftige Herrlichkeitsgestalt wird ja der Gleichförmigkeit der Herrlichkeitsgestalt Jesu Christi gleich sein. So, dann haben wir noch Matthäus 25, Vers 6. Brauchen wir nicht aufzuschlagen. Was ist das? Die Jungfrau. Fünf töricht und fünf klug. Gar kein großer Unterschied zwischen klug und töricht. Ne? Eigenartig, wir dürfen hier nicht stehen bleiben, aber die Frage stellen, ja, was geschah denn mit den törichten Jungfrauen? Ja, etwa auch weder die Klugen, die törichten sowieso nicht, sind etwa Braut, sondern das sind nur Freundinnen der Braut, die zur Hochzeit eingeladen sind, wie auch die Freunde des Bräutigams eingeladen sind zu seiner Hochzeit in Israel. Also fünf töricht, die kommen dann wegen ihrem Versäumnis, ihre Lampen oder ihre Reserve an Geist, die Möglichkeit, sich mit Geist füllen zu lassen, versäumt haben, kam gerade noch an die Tür und im Augenblick vorher wurde sie verschlossen. Also was ist mit ihnen passiert? Ja. Die konnten nicht an der Hochzeit teilnehmen und werden als Törichte abgewiesen. So. Das ist nun wieder, bitte ja nicht etwa denken, ja, gehöre ich zu den klugen oder törichten Jungfrauen. Können wir schon so überlegen, ja? Um uns dann sagen, nachdem wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung, nicht nur mit dem Heiligen Geist, sondern mit dem Heiligen Geist der Verheißung, da sagt uns, dass uns dieser Heilige Geist der Verheißung, wenn wir uns ihm öffnen, Antwort gibt auf alle Fragen und alle Probleme, die das Wort Gottes uns serviert und stellt, löst. Aus dem Wort Gottes. Aber ja nicht, dass die Hälfte von uns auch nicht zur Entrückung kommt etwa und die andere Hälfte kommt zur Entrückung oder das etwas. Ja nicht. Ich sage hier nicht zum ersten Mal, ein Zeugnis der Entrückung finden wir ja im Brief an die Korinther. Und die Korinther-Gemeinde war die liederlichste Gemeinde, die Paulus bediente. Ich könnte euch nicht von göttlicher Weisheit Zeugnis geben. Ihr Korinther, ihr seid ja noch unmündig, ihr seid ja fleischlich, ihr seid unmündig und doch in Christus, aber Unmündige. Ich konnte euch, Freunde, nur Milch zu trinken geben, keine beste Speise. Ja. Also, und was sagt er da? Bei dem Bericht, dem Zeugnis der Entrückung für uns. Wir alle aber werden in einem Augenblick verwandelt werden. In einem Augenblick en atomo. Im Atomzeitalter oder bei Atomexplosion. Wer? Von den Korinthern natürlich nur ganz wenige, ne? Nach unserer Registratur. Nein. Alle Korinther. Wir alle aber. Nehmen wir das dem Apostel Paulus ab. Jetzt kommt die letzte Stelle hier. Da habe ich noch eine. Aha. Haben wir Markus 6, 48 schon gehabt? Markus 6 sind zwei Stellen. Da nötigt Jesus eines Abends seine Jünger, ein Schiff zu besteigen, um ans jenseitige Ufer zu fahren, zu rudern. Und er selbst, nachdem er die Volksmengen entlassen hatte, geht er selbst auf den Berg, um zu beten. Das heißt, da er sie aber beim Rudern Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen. Was lesen wir jetzt? Kommt er zu ihnen, wann? In der vierten Wache, wann? Sie erschrecken natürlich. Er steigt zu ihnen ins Schiff und schon sind sie am Land frühmorgen. Und das geschieht. Kaum erleben die dort wohnenden Menschen, Jesus mit seinen Jüngern ist angekommen, bringen sie alle Kranken und so weiter und er heilt sie alle. Was haben wir hier? Seine Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Wie lange haben die gerudert? 4 Nachtwachen. Ne? Am Abend hat er die Volksmengen entlassen und seine Jünger genötigt, in ein Schiff zu steigen. Wir haben ja gelernt, was steht denn ein Schiff da, das Gesetz. Um nicht im Meer der Nationen unterzugehen, das Gesetz, das Schiff des Gesetzes. So. Und weil die jetzt die ganze Nacht rudern, also vier Nachtwachen lang, heißt das wieder von Jesus damals, ne? 4000 Jahre, wie wir gelernt haben, aber die zwei letzten sind abgekürzt, ne? Auf die sieben. Also am Ende der sieben Jahre ist hier. Ne? Da kommt er in großer Macht und Herrlichkeit und steigt zu ihnen ins Schiff, stellt sich Jesus, wenn er kommt zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, wieder unter das Gesetz. Antwort. Es kann nur ein Ja geben, wie geschrieben steht. Wo die Zustände vom Gesetz beschrieben werden, ich glaube in Micha 4, 6, 7. Und da sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und so weiter und das Lamm wird beim Wolf lagern, heißt dann auf einmal und das Gesetz wird ausgehen von Zion. Ich weiß, da haben etliche Übersetzer, das hat denen nicht gepasst, dass hier das gleiche hebräische Wort Gesetz steht, wie bei Mose Gesetz. Die Tora. Die Tora wird ausgehen von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Das ist die Ordnung fürs tausendjährige Reich. Nicht Gnade und Barmherzigkeit herrscht im tausendjährigen Reich, sondern Gerechtigkeit und Gericht. Wo der männliche Sohn die Nationen weidet mit eiserner Rute. Während dort nicht spurt, kleine Übertretung des Gesetzes vollzieht, liegt am anderen Morgen in Kala Hinnom, nicht? Wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Das ist die Situation. Und dann, und alle Nationen, steht weiter, alle Nationen werden wandeln, eine jede Nation, jedes Volk im Namen seines oder ihres Gottes. Wir aber aus Israel werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Bitte die ganze Götterfrage oder Nicht-Götterfrage, da ist hier ja schon klar, das ist hier klar. Also, liebe Geschwister, steht etliches in unserer Bibel. Steht allerhand in unserer Bibel. Steht alles in unserer Bibel. Jedes Mal dürfen wir Ja, Herr, sagen. Wir staunen, und kommen aus dem Staunen, je länger, je weniger hinaus. Aha. Also, was heißt das? Da er sie beim Rudern hart notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, war Israel die Zeit, war da ein antisemitischer Geist, da die 2000 Jahre irgendwie wirksam gegen Juda und die 12 Stämme Israel. Ja. Ein harter Wind und die rudern und rudern und rudern. Ja. Und in ihrer letzten Not ja, erscheint der Herr, bitte, und wenn der Herr Jesus den 12 Stämmen erscheinen wird, werden die auch erschrecken. Und wie? Aber dann, fürchtet euch nicht, ich bin's. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Dann werden sie den erkennen, in den sie gestochen haben. Wie das Wort Gottes nicht nur zu stimmen beginnt, wegen unserem Unverständnis vorerst, nicht? Sondern wieder in einer mathematischen Präzision vor uns steht. Ich habe gesagt, es wird nicht Mitternacht heute Abend, aber wir gehen jetzt über zum Begriff Mitternacht. Wo finden wir im Alten Testament eine unheimliche, gewaltige Mitternachtstunde? In ganz Ägyptenland die 10. Plage. Da erscholl ein Geschrei in ganz Ägyptenland. Vom erstgeborenen Sohn des Pharao bis zum erstgeborenen Kälblein oder ja, allen Lebewesen. Alle starben. Um Mitternacht damals. Und da war, so lesen wir, da war die Finsternis um diese Mitternachtstunde in Ägypten so vollkommen, dass man die Finsternis greifen konnte. So steht geschrieben. Und die Mitternachtstunde, ums Jahr 2000, die jetzt schon in letzter Minute läuft, vor Mitternacht. Da müssen wir nicht lang fragen, ist die Finsternisstunde dieser Mitternachtstunde dann auch so, dass man die Finsternis greifen kann? Konnten die Jünger sagen, wir in Johannes, was wir betastet haben? Als Leben und als Licht in der Person Jesu, schreibt Johannes, nicht? Kann man dann den Satan in der Person des Antichristen auch betasten? Ist dann die Finsternis maximal? Können wir uns gar nicht vorstellen, was da noch kommt. Was unser Gott da den Mächten der Finsternis noch genehmigt. Und Entrückung heißt entrissen werden im letzten Augenblick, dass wir nicht noch verschlungen werden. Also nicht zu Hause, während wir schön da versammelt sind, in Ruhe und am Schutz der Obrigkeit noch, das kann über Nacht anders sein. Mitternacht in Ägypten. Alle Erstgeburt Ägyptens geschlagen, während, da heißt es dann, sehr wichtig für uns zu beachten, dass wohl der Herr dem Mose sagt, ich werde die Ägypter schlagen und ich werde so. Und dann heißt es auf einmal, das Blut des Lammes, das ihr jetzt schlachtet, Passa, erstes Passa, sollt ihr an die Seitenpfeiler und die Oberschwelle, Türsturz, sagen wir, streichen mit einem Büschel Esop. Und jetzt heißt es, damit der Verderber, der durch Ägypten geht, also nicht etwa der Herr Jesus oder Gott der Vater, sondern nur wieder eine Genehmigung Gottes, dass das so und so weit geschehen darf, damit der Verderber, wenn er das Blut sieht, an euch vorübergeht. Das ist auch Passa, vorübergehen des Verderbers. So war es um Mitternacht in Ägypten. Und dann haben wir weiter, ja, und in dieser Nacht geschah ja dann plötzlich auch der Auszug, also Passa. Kommt eine feine Mitternachtstunde, im Büchlein ruht. Wir haben ja bei der Betrachtung des Büchlein ruht feststellen dürfen, das Büchlein ruht, vier Kapitel, und jedes der vier Kapitel ist ein Idyll, also eine liebliche, wunderbar feine Sache. Wie so am Bauernhof am Sonntagnachmittag, strahlender Himmel, alles in Frieden und, die Hühner gackern und die Lämmlein weiden, also das ist ein Idyll. So. Erstes Kapitel, Auswanderer, Rückwanderer, Idyll. Auswanderer und Rückwanderer, Idyll. Das ist wunderbar, die Ruta und die Orta und die Naimi. So. Und dann kommt das Ernte-Idyll, Boas und Ruth, der Ernte. Wunderbar. Und dann kommt drittens das Tennen-Idyll, wo die Ruth auf Anordnung ihrer Schwiegermutter, sich um Mitternacht, nachdem Boas sich auf der Tende nach der schweren Arbeit mit Essen und Trinken fröhlich getrunken hat und sich niederlegt, kommt sie heran und legt sich zu seinen Füßen. Und um Mitternacht schreckt der Mann Boas auf und sieht ein Weib zu seinen Füßen liegen. Wer bist du? Ich bin Ruth. Oh. Du hast deine letzte Liebe noch schöner gemacht als deine erste. Aber, und sie sagt ihm, die Moabitin, also die Heidin, sagt Boas, du bist verpflichtet, mich zu heiraten. Du bist der nächste Blutverwandte. Nach dem Gesetz musst du mich heiraten. Und das Feld der Verstorbenen kaufen. So. Und dann, wenn ein Sohn geboren wird, gehört er nicht dir, sondern dann ist dann der Sohn, wird eingetragen im Zivilstandsregister Israel als Sohn des Verstorbenen, der Verstorbenen, um dem verstorbenen Bruder, der Verwandten, Erben zu erwecken, Samen zu erwecken auf ihrem Erbteil. Was sagt Boas? Es ist noch einer da, der ist näher verwandt als ich, blutsverwandt. Aber bleibe hier liegen zu meinen Füßen bis an den Morgen. Und morgen werde ich die Sache im Tor der Stadt erledigen und werde mit den Betreffenden sprechen. Dann müssen wir wissen. Jetzt das vierte Kapitel, das Stadttor-Idyll. Wunderbar. Und dann wisst ihr, wie wunderbar es dann kommt. Also, was heißt denn das? Wen stellt denn Boas da? Der rechtmäßige Löser und Erlöser, Jesus Christus. Boas. Du musst mich lösen. Also, Ruth, die vollständig vorerst ohne Anspruch war. Ich darf hier nicht jetzt die weitere Bedeutung aussprechen. Wir haben auch schon eine Kassette hier. Boas um Mitternacht. Also, ist jetzt ums Jahr 2000 eine Möglichkeit, dass Christus mit einem Weib in Beziehung kommt, das bereit ist, sich ihm zu Füßen zu legen. Das sind zuerst wir. Und dann ist das Israel. Weiter. Das Boas. Dann das Große, um Mitternacht ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Ist das normal, dass ein Bräutigam, und zwar ein ganz hoch angesehener, überragend herrlicher Bräutigam, erst um Mitternacht zur Hochzeit kommt? Ist das normal? Nein. Normal ist auch in Israel, dass ein Hochzeitsfest anberaumt wird, was den Beginn betrifft, ungefähr bei Sonnenuntergang am Abend. Also bei der Hochzeit von Kana, nicht? Ganz sicher, nicht? Was wir dort lesen, nicht erst um Mitternacht kam der Bräutigam. Nicht? Ja. Schon vor 2000 Jahren sagt Johannes der Täufer, als Jesus auf ihn zukommt, ja. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam und weiß auf Jesus hin. Und als sie ihm sagen, warum fasten deine Jünger nicht, Jesus fragen, dann antwortet er, solange der Bräutigam bei seinen Freunden ist, fasten sie nicht. Es kommt aber die Stunde, wo er von ihnen genommen sein wird und dann werden auch sie fasten. Also schon vor 2000 Jahren hat er sich als Bräutigam bekannt und genannt und nennen lassen. Das heißt, hätten sie ihn damals schon haben können? Antwort ja. Haben sie selber die Verzögerung heraufbeschworen? Dann kommt Paulus und Silas kommen zum ersten Mal nach Europa. In welche Stadt? Philippi, ja. Was geschieht da? Also sehr schön zuerst, dass da die Frauen versammelt sind, findet am Fluss, die da gebetet haben, unterhält sich mit ihnen. Und unter ihnen ist eine Purpurkrämerin namens Lydia, die lädt ein, wenn ihr mich für treu erachtet, Männer, liebe Männer, dann möchte ich euch einladen, bei mir zu Gast zu sein. Haben die das angenommen? Ja. Aber weil die Sache doch für die Tempelverkäufer der Heiligen da in Griechenland schlimm war, wurden die verhaftet und ins innerste Gefängnis geworfen, Paulus und Silas und die Füße in den Stock. Und was geschieht? Und Paulus und Silas mit den Füßen im Stock im innersten Gefängnis, ja, Lob singen dem Herrn, und die Gefangenen rebellieren, nein, hören ihnen zu. Also was ist das? Im innersten Gefängnis ein Gottesdienst für die Elendesten. Und jetzt um Mitternacht ein Erdbeben, das alle Fesseln gesprengt und alle Türen aufgerissen wurden. Da kommt der Kerkermeister gesprungen und meint, die seien alle schon weg. Ne? Paulus tröstet ihn, sei ganz ruhig, wir sind alle hier, stehen zur Verfügung. Und er führt sie heraus, wäscht ihnen die Wunden und fragt, meine Herren, was sollen wir tun, was soll ich tun, damit auch ich gerettet werde? Glaube du an den Herrn Jesus und du und deine ganze Sippschaft wird gerettet werden. Kurz und bündig und wunderbar. Ja. Ja, wann geschah das? Um Mitternacht. Es kommt die Troasversammlung, aber nicht heute Abend. Wie lange dauerte die Troasversammlung? Erstens, erst um Mitternacht ist nur einer eingeschlafen. Ne? Erstens, da der das ein Jüngling war und in einer Fensternische saß, natürlich ohne Glas, ne? Schlief der ein, also erst um Mitternacht, und stürzte runter. Paulus eilt hinunter und kann den tot daliegenden nehmen. Der Herr macht ihn lebendig und er kann ihn lebendig darstellen. Jetzt ist die ganze Gesellschaft, wir Schweizer sagen, burlimunter geworden um Mitternacht. Ne? In welcher Etage waren die übrigens? Ja, wisst ihr das nicht? In welchem Himmel war denn Paulus, als er Dinge sah und hörte, die der Mensch nicht sagen und geschweige denn schreiben kann? Im dritten Himmel, also die waren in der dritten Etage, im dritten Himmel. Und da oben waren Lichter, alle helle Lichter. Also wo ist die Gemeinde Jesu um Mitternacht? Droben. Und wenn einer dabei ist, der runterstürzt, weil er einschleift, ne, ist er verloren. Ne? Gab es da in Korinth einen, der dem Satan überliefert worden ist, zum Verderben des Fleisches? Ne? War der verloren? Zurre, damit sein Geist errettet werden? Und diese Verfügung dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist gerettet werde, am Tage Jesu Christi, hat bei der Korinther Gemeinde so eingeschlagen, dass die ganze Gemeinde jetzt Buße getan hat und sich gedemütigt hat und so weiter und so weiter und so weiter. Und Paulus dann schreiben kann im 2. Korintherbrief: Der Brief war kaum weg, hat es mich gereut, dass ich so hart durchgegriffen habe. Aber obwohl es mich gereut hat, reut es mich doch nicht. Denn ich sehe jetzt, wie ihr aufgelöst seid, ganz neu. Jetzt steht ihr Korinther da, wie ihr längst hättet dastehen sollen, voll Demut und Furcht und Zittern. Und jetzt sage ich euch, gell, nehmt jetzt diesen Bruder, den ich dem Satan überliefert habe, auf als Bruder. Denn er hat auch Buße getan, wie keiner von euch. Also seht, so sind die Dinge um Mitternacht, so jetzt. Das war Troas. Jetzt heißt es da zuerst, und Paulus verzog das Wort bis Mitternacht. Ich habe gefragt, wie lange dauerte die Troas-Versammlung. Jetzt ist das Unglück passiert. Jetzt um die Mitternachtstunde sind die da oben. Und was geschieht jetzt? Paulus hat sie nicht angepredigt, sondern dreimal lesen wir, Paulus unterredete sich mit ihnen. Und dann fuhr Paulus weiter, waren alle munter geworden, sich mit ihnen zu unterreden. Haben sie Fragen gestellt, er hat geantwortet und so weiter, hin und her. Wie lange? Bis die Sonne aufgeht. Also bis an den Morgen. Und was macht er? Sagt seinen Mitarbeitern am anderen Morgen, jetzt fährt dann ein Schiff um die große Halbinsel herum in die nächste Stadt. Ich bezahle euch das Fährgeld, ihr könnt mit dem Schiff fahren, das heißt, habt die Nacht übernächtigt. Ich gehe allein zu Fuß, nicht? Wenn hier die Halbinsel ist, so, da die eine Stadt, da die andere, ging Paulus zu Fuß den kurzen Weg und seine Mitarbeiter durften mit dem Schiff ruhend auch hierher kommen. Das war bis an den Morgen, also bis der Tag wirklich da ist. Das war Paulus. Und das Letzte hier. Die furchtbare Schifffahrt mit Paulus nach Rom, da heißt es, kurz bevor sie an die Insel kommen, wo sie dann drauf verschlagen wurden, Malta, heißt es, und um Mitternacht, in dieser letzten 14. Nacht, merkten die Matrosen, also die Schiffskundigen, da muss ein Land nähert sich, und ließen ein Lot runter und merkten das nächste Lot tatsächlich. Um Mitternacht merkten die Matrosen, dass ein Land sich nähert, dass sie sich dem Lande nähern. Also Schiff, wir wissen, Land in sich. Israel kommt untergesetzt wieder ans Land. Ja, das Schiff geht in Trümmern, jeder Einzelne aber wird gerettet. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Jetzt Israel, 40. Jahr, endet jetzt dann gerade, also Mitte Mai, wenn wir die Ausrufung 14., 15. Mai 1948 nehmen, laufen jetzt dann am gleichen Datum 40 Jahre Israel ab. Wir bedenken jetzt, einige hier Auskunft geben könnende Tatsachen schauen wir näher an. Die Kundschafter haben nach dem Sinai 40 Tage gekundschaftet. Weil sie zurückkommen und das Volk zum Unglauben verleiten, außer Josua und Kaleb, sagt Gott zu Mose, Mose, ja, vom goldenen Kalb wollen wir gar nicht reden, als sie schrien, das ist der Gott, der dich aus Israel, aus Ägypten geführt hat, dass Gott sich von ihnen abgewandt hat, dann habe ich die 40 Tage, da sie gekundschaftet haben, zu 40 Jahren Wüstenwanderung gemacht für das ganze Volk. Und keiner der Söhne Israels von 20 Jahren und darüber wird ins Land der Weisung einziehen können. Aber die Jungmannschaft unter 20 Jahren wird hineinkommen. Und jetzt weiß ich leider die Stelle nicht. Jetzt kommt für uns und Israel eine Aussage, wie ich euch damals aus Ägypten herausgeführt habe und euch 40 Jahre lang durch die Wüste der Nationen geführt oder im Sinai das Gesetz gegeben habe und ihr in diesem Gesetzesordnung durch das Meer der Nationen gezogen seid, im Schiff des Gesetzes. So werde ich, wenn ich euch aus allen Nationen, nicht nur aus Ägypten, einer Nation herausführen, geführt habe, wenn ich euch aus allen Nationen herausführen werde von den Enden der Erde, werde ich es in gleicher Weise halten. Nur, haben wir hier schon lernen dürfen, hat Gott hier damals die 40 Tage erweitert zu 40 Jahren und die 40 Jahre aus einer Nation herausgeführt ins Land der Verheißung nach 40 Jahren. Jetzt erweitert zu 40 Halbjahrperioden. Denn von Golgatha, Jahre 30 unserer Zeitrechnung, bis 1990 sind genau 40 mal 49 Jahre. Also eine Halbjahrperiode sind 49 Jahre. 40 Halbjahrperioden von Golgatha, da blieb die Uhr Israel stehen, denn die letzten 7 Jahre konnten nicht laufen, weil sie ihn verworfen haben. Die letzten 7 Jahre werden wieder laufen und wenn die zu laufen beginnen werden, dann tickt die Uhr Israels wieder. Bis 1990 sind 40 Halbjahrperioden vorbei. Da muss also Gott 1990 mit Israel etwas ganz Gewaltiges machen. Ich sehe nach wie vor zwischen 1990 bis 1997 ist die letzte 7-Jahr-Periode von Gott vorgesehen. Nun sagt uns aber Habakuk, so, auf meine Warte will ich treten und genau spähen, was er mir sagen wird. Und dann bekommt er den Auftrag, was du siehst, schreibe auf Tafeln so sauber, so genau, dass man es ganz deutlich lesen kann. Das sind bei uns Tafeln des Herzens. Was ich dir geoffenbart habe, die furchtbaren Dinge. So und so, die Stunde kommt. Und jetzt, was kommt da für ein Wort? Wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird es wird nicht ausbleiben. So. Also, aber wann erst kann ich von einem Verzug sprechen? Wenn also bei einem Bräutigam, so nachts 11 Uhr, kann man da von einem Verzug sprechen? Weil er vorher hätte kommen sollen, normalerweise. klassischer Fall zwischen Samuel, dem Richter, und Saul, dem König, dem Ersten. Samuel sagt ihm, Saul, bleibe hier 7 Tage, bis ich wiederkomme. Warum? Nach 7 Tagen muss nach dem Gesetz das und das geopfert werden. Saul wartet 7 Tage, die Sonne geht unter und Samuel kommt nicht. Was macht er? Ja, dann muss ich handeln. Sonne ist untergegangen, ich habe meine Pflicht getan, habe 7 Tage gewartet. Wenn Samuel nicht kommt, ich weiß nicht, was geschehen ist. Er beginnt zu opfern, kaum hat er begonnen zu opfern, geschieht was. Kommt Samuel händeringend mit welchen Worten? Ich bin jetzt gekommen mit dem Auftrag, dein Königtum, dich als König für immer zu bestätigen. Und nun ist es wegen deinem Ungehorsam für immer von dir weggenommen. Ja, liebe Geschwister, worin bestand jetzt hier der Ungehorsam? Was hat Samuel ihm gesagt? Saul hat beachtet, bleibe hier, warte hier 7 Tage. Hat er noch was gesagt? Bis ich komme. Das hat er Saul überhört. Gilt für uns auch. Den Kelch der Segnung, den wir segnen, das Brot, das wir brechen, bedeutet was? Wir verkündigen seinen Tod, gilt für uns auch, bis er kommt, auf ihn zu warten. Wie lange? Bitte, wenn es 90 bis 97 nicht so läuft, ne? Bitte, bitte, Habakuk, dann harre sein, bitte. Wenn es verzieht, also ein Verzug ist vorausgesagt, ein Bestandteil der Prophetie. Bitte. Und wir werden da noch gewaltige, überragende Überraschungen erleben können. Ich schließe jetzt mit einem Hinweis, den wohl die meisten von mir jetzt verstehen, also deshalb verstehen können, weil wenn ich jetzt die folgenden Sätze noch ausspreche, ihr mich nicht dann als einen Vertreter der Astrologie verschreien werdet. Ich hatte in Freiburg das Thema, gibt es eine biblische Astronomie? Die meisten von uns haben das hier auch gehört. Und da ich den Planetenplan für dieses Jahr wieder habe, genau astronomisch die Tabelle, wo ich alles auf einen Blick das ganze Jahr überblicke, haben wir die Sache, ich darf nur erinnern, im Juni, Juli 1939, hieß es in Zürich, man soll auf die Sternwarte kommen, denn der Mars sei wieder einmal der Erde am nächsten. Man könne also maximal den Mars einmal näher ansehen. Gleichzeitig stand in der Zeitung, die Luft riecht nach Eisen. Wisst ihr, was gemeint war? Eisen ist das biblische Symbol für Krieg. Er wird sie weiden mit eiserner Rute. Also, Mars, der Erde näher, am nächsten wieder, die Luft roch nach Eisen. Die Eisenhandlungen haben was für ein Zeichen als Aushängeschild? Meistens also die ganz tüchtigen. Das Zeichen des Mars, ein Kreis und einen schrägen Pfeil, ne? Geschah etwas dann im September 1939. Ares, griechisch für Macht. Paulus wurde auf den Areopagos gestellt, auf den Machtposition des Mars, des Kriegsgottes, so, als Botschafter des Friedens. Das darf ja nicht stehen bleiben. Und jetzt, Ende September 1988, erreicht der Mars wieder einmal den kleinsten Abstand zur Erde. Erstens. Ist gleichzeitig in Opposition zur Sonne. Größter Widerspruchstellung zur Sonne. Und das Unheimlichste dabei ist noch, dass gleichzeitig der Vollmond gerade auch dabei steht. Also, wenn ich in diesen Wochen und Monaten im Blick auf Ende der 40 Jahre Staat Israel niedergedrückt und niedergebeugt und gedemütigt und so weiter, zu sagen pflegen wage, liebe Geschwister, seien wir auf alles gefasst, auf alles. Das sage ich in der Regel am Anfang und bestätige das wieder am Ende einer Versammlung. Auf alles gefasst, auch aufs Schönste. Wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit sehen, nicht so weit ist es dann bald nicht. Dabei ist auf dem ganzen Erdenrund Blutvergießen, was nur Blutvergießen heißt. Und wir wissen, dass Gott einen ersten Weltkrieg genehmigt hat, damit die Balfour-Deklaration zustande kommen konnte und die Engländer in militärischen Jerusalem einzogen 1917.